War ich halt damals, das weiß ich, lass das 15 Jahre her sein, der Überzeugung, Mensch, Nachhaltigkeit in der Primärproduktion, also im Ackerbau und in der Tierhaltung, das ist doch total wichtig, weil wir essen nun mal jeden Tag. Ne, wir haben in Deutschland so ein bisschen die Wichtigkeit dieser Branche an manchen Stellen vergessen, weil für uns Ernährung so selbstverständlich ist. Wir gehen in den Supermarkt und alles ist da im Überfluss, immer.
Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Läuft im Mittelstand. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir mit der Dr. Lina Sophie von Fricken. Sie ist Global ESG Managerin bei Big Dutchman. Und ja, jetzt haltet euch fest, wir reden über das Thema Nachhaltigkeit. Und jetzt wird es ein bisschen spannend, ne? Wir reden über Nachhaltigkeit in der Landwirtschaft, in der Tierhaltung, in der industriellen Tierhaltung. Und ihr merkt, ich werde schon ein bisschen bedachter in meiner Wortwahl, weil ich habe da so einen kleinen Knoten im Kopf, wie das denn tatsächlich alles so funktioniert und was da tatsächlich alles so Wahres und Echtes dran ist. Möchte aber hier auch nicht den Moralapostel spielen, auf gar keinen Fall. Die Lina Sophie von Fricken, die habe ich getroffen auf einer Veranstaltung von der FAZ, Nachhaltige Transformation als Schlüssel zum Erfolg. Das Ganze wurde im Juni in Vechta abgehalten und vom Verbund OM gesponsert. Das war total spannend, weil da saßen dann auch neben der Lina Sophie von Big Dutchman auch so bekannte Namen und Gesichter wie Nikolaus Brandt von Brandt Qualitätsfleisch, Lothar Krugmann von der Krugmann-Gruppe und auch der Christian Mehlmann von Mehlmann Gemüsebau auf der Bühne. Mich hat es da sehr gefreut, dass alle so über Nachhaltigkeit gesprochen haben. Aber wenn die da oben auf so einem Podium sitzen und dann einen erzählen, was sie alles Tolles tun, mag ich das alles gerne glauben wollen, aber irgendwie hatte ich dann doch noch das Bedürfnis, bei dem einen oder anderen auf den Zahn zu fühlen. Und so bin ich dann auf die Lina Sophie von Big Dutchman zugegangen. Und naja, es kam so ganz unvermittelt aus mir raus die Frage, sag mal, wie geht denn das? Legebatterien für Hühner und Nachhaltigkeit? Da hätte ich nochmal eine Frage. Und während das so aus mir rausplatzte, dachte ich, ach, das ist vielleicht nicht der beste Aufhänger für ein Kennenlernen und für ein erstes Gespräch, aber die Lina ließ sich davon nicht abbringen und hat mir dann erstmal erzählt, wie das alles so funktioniert, was sie tatsächlich tut und was da so hintersteckt. Und ihr merkt, ich bin tatsächlich mit der Lina per Du, also so schlimm war das Gespräch dann gar nicht bei dem Kennenlernen, aber was wir da genau besprochen haben, wo das alles hinging und wie wir tatsächlich in der Landwirtschaft, wie Big Dutchman Nachhaltigkeit stemmt und warum das total wichtig ist für die Wirtschaft und wie sie davon profitieren und überhaupt, ne, hört rein in das Gespräch mit mir und der Dr. Lina Sophie von Fricken, der Global ESG Managerin von Big Dutchman. Hey Lina, schön, dass du da bist. Du bist ja Global ESG Manager bei Big Dutchman. Kennengelernt habe ich dich oder gesehen habe ich dich das erste Mal auf der Bühne im Netzwerktreffen Nachhaltigkeit vom Verbund OM und war ganz gespannt, weil dann spricht Big Dutchman, also ein Unternehmen, das unter anderem große Stahleinrichtungen für Hühner produziert, über Nachhaltigkeit. Zwei Dinge, die ich für mich nicht richtig zusammengekriegt habe. Nachhaltigkeit und ja industrielle Landwirtschaft oder halt auch ja Massentierhaltung. Bringen wir es doch mal auf den Punkt. Ne? Wie kann denn das sein? Wie bringt man diese beiden Achsen zusammen?
Ja,
herzlich willkommen, ne, bei dem Einstieg.
Ja, danke, hallo. Danke, dass ich da sein darf und danke auch für diese total spannende erste Frage. Eigentlich würde ich meinen, die wichtigste Frage, womöglich heute in unserem Gespräch, das werden wir ja sehen. Das Thema Tierhaltung lässt sich in allen Facetten, glaube ich, sehr trefflich diskutieren, ne? Darüber brauchen wir nicht sprechen. Der ethische Aspekt der Tierhaltung, ist das überhaupt okay, Tiere zu halten, um sie dann anschließend zu essen? Da könnten wir jetzt nicht nur eine Podcast-Folge füllen, sondern ich würde meinen, ziemlich viele. Das heißt, aus meiner Sicht ist das irgendwie gar nicht so die richtige Frage, sondern die richtige Frage ist ja, wie machen wir die Tierhaltung eben nachhaltig? Mhm. Und das ist das, was wir bei Big Dutchman, was meine Kollegen insbesondere im Business Development, im Engineering, fast alle Kollegen, die wir hier haben, arbeiten tagtäglich daran, die Tierhaltung so nachhaltig wie möglich zu machen. Und insofern hoffe ich, dass ich glaube, du hast das gerade Knoten in deinem Kopf genannt. In der Theorie nennen wir das ja gerne Zielkonflikt, ne? Das ist ja bei Nachhaltigkeit total üblich. Also das ist jetzt nichts, was wir nur im Agrarbereich oder im Bereich der Tierhaltung sehen, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, sondern Zielkonflikte sind beim Thema Nachhaltigkeit gang und gäbe. Haben wir auch, gebe ich auch ganz offen zu. Mein Antritt und mein Ansinnen für Big Dutchman ist es, tagtäglich darauf hinzuarbeiten, dass wir eben die Tierhaltung so nachhaltig wie möglich machen. Und da haben wir einiges vorzuweisen und ich hoffe, dass wir über einiges heute auch sprechen können.
Auf jeden Fall sehr gerne. Zielkonflikte, was ist dann so der größte Zielkonflikt, den du ganz transparent benennen kannst, den ihr habt?
Da müssen wir eigentlich schon direkt die globale Brille einmal aufsetzen, weil diese Zielkonflikte sind ja in unterschiedlichen Ländern ganz anders, ne? Jetzt nehmen wir mal Deutschland und Europa, weil wir haben unseren Hauptstandort nun mal in Deutschland, ne? Wir sprechen hier heute in Deutschland. Da ist es ja schon so, dass die Tierhaltung ganz explizit und ganz intensiv vor dem Hintergrund des Aspektes Tierwohls diskutiert wird, ne? Wir möchten gerne das Gefühl haben, dass es dem Tier gut geht. Wir möchten am liebsten gerne, dass die draußen in einer möglichst tiernahen oder ich sag mal ihrer artnahen Umgebung leben und dass wir trotzdem Fleisch und Eier produzieren können. Und dafür gibt's wunderbare Lösungen. Also wir sind bei Big Dutchman auch der führende Anbieter für, also ich würde jetzt fast sagen Hühnermobile, aber das ist nicht der richtige Begriff, aber für die moderne Legehennenhaltung, ne? Also wir machen eben nicht nur das, wofür man uns aus der Vergangenheit kennt, sondern wir sind auch bei allen modernen und alternativen Haltungsformen natürlich dabei. Und das heißt aber rein europäisch gesehen, um auf den Zielkonflikt zurückzukommen, ist es am ehesten das Thema Tierwohl. Ich kann dir und auch den Hörern versichern, tagtäglich arbeiten hier die Kollegen daran, zu ermitteln, wie können wir es machen, dass es dem Tier gut geht. Auch wenn es in einem Stall steht. Also wir haben auch die Außenklima-Haltungssysteme, keine Frage. Aber selbst wenn die Tiere im Stall stehen, wird nur darüber gesprochen, wie machen wir es, dass es denen gut geht. Weil nur wenn es einem Tier gut geht, legt es ein Ei oder es wächst und wir können es hinterher zu Fleisch verarbeiten. Jetzt sind wir wieder bei der Eingangsfrage, ne? Ethisch können wir trefflich darüber diskutieren, inwieweit Tierhaltung vertretbar ist oder nicht. Ich persönlich finde, sie ist absolut vertretbar. Okay, bei dem, was wir hier machen tagtäglich, arbeiten wir dran, dass es dem Tier so gut geht wie irgend möglich. Weil sonst hat unser Kunde, der Landwirt, eben keine Möglichkeit, nachhaltig und rentabel seinen Betrieb zu führen. Okay. So, und jetzt, und ich hatte dir das eingangs gesagt, wir müssen das vielleicht direkt global sehen. Global werden solche Nachhaltigkeitsthemen natürlich anders diskutiert, ne? Also in Europa haben wir eine sehr, sehr starke Tierwohldebatte. In asiatischen Ländern haben wir eine sehr starke Effizienzdebatte. Also wie kann man möglichst effizient die Tierhaltung gestalten? In Nordamerika ist das ganze Thema gerade sehr kontrovers, ne? Spannenderweise. Das hat politische Hintergründe. Das hat aber auch den Hintergrund, dass es dort zunehmend sehr reiche und ärmere Bevölkerungsschichten gibt und dass die nun mal ein unterschiedliches Kaufverhalten haben. Dass man also im Prinzip nicht für einen Markt produziert, sondern für unterschiedliche Märkte, für unterschiedlich kaufkraftstarke Märkte. Ja, und das heißt, global gesehen ist das Thema dann also noch komplexer, als es eh schon in Deutschland und Europa ist. Das wird also nicht langweilig.
Okay, viele Perspektiven, die du einnehmen darfst. Okay, kommen wir gerne nochmal drauf zurück. Also ganz lasse ich dich dann noch nicht raus. Ich merke, du bist sehr überzeugt und stehst voll und ganz hinter dem, was du da tust. Soweit lasse ich mich jetzt auch locken. Klar, ich verstehe die Notwendigkeit, dass Tiere gehalten werden müssen, wenn wir später Eier, Milch oder auch Fleisch haben wollen.
Ja.
Das Spannungsfeld bewegt, glaube ich, gerade viele, wie man das gut gestaltet. Aber nochmal zurück. Tatsächlich war es November 23, als ich dich das erste Mal auf der Bühne gesehen habe, Netzwerktreffen Nachhaltigkeit oder Fachkräftesicherung war es vom Verbund OM. Und da hast du erzählt, dass du recht frisch in der Rolle warst. Was, ich glaube, August, September war dein Einstieg. Also das heißt, du bist Stand heute noch gar keine 2 Jahre bei Big Dutchman.
Genau.
Super. Klingst voll und ganz angekommen. Aber die Frage, was hat dich denn gereizt, dieses Thema bei so einem Unternehmen zu machen?
Ja, das,
wie kam's da hin?
Ja, das kann ich ganz gut erklären. Also ich selber bin Fechteraner Kind, also ich komme aus Fechter. hatte mit 18 irgendwie so das Gefühl, ich muss hier auf jeden Fall weg, weil war alles blöd. Hab dann BWL und VWL studiert in Deutschland und im Ausland und bin an das Thema Nachhaltigkeit herangeführt worden an der Uni. Und damals am Beispiel der Automobilindustrie. Und dann kam ja der Fechteraner in mir durch, ne? Also ich finde, wenn man ja über Nachhaltigkeit in der Automobilbranche spricht, und wir wissen ja bis heute, dass das im Automobilbereich noch immer nicht so super gut klappt und ohne jetzt irgendwie mit einem Zeigefinger auf eine andere Branche zeigen zu wollen, war ich halt damals, das weiß ich, lass das 15 Jahre her sein, der Überzeugung, Mensch, Nachhaltigkeit in der Primärproduktion, also im Ackerbau und in der Tierhaltung, das ist doch total wichtig, weil wir essen nun mal jeden Tag. Ne, wir haben in Deutschland so ein bisschen die Wichtigkeit dieser Branche an manchen Stellen vergessen, weil für uns Ernährung so selbstverständlich ist. Wir gehen in den Supermarkt und alles ist da im Überfluss, immer. Und ich weiß noch, wie ich in dieser Vorlesung saß und einfach irgendwie fand, dass zwar die Automobilbranche, eine der Kernbranchen in Deutschland, also absolut wichtig, aber dass es doch für die Primärproduktion so viel wichtiger ist, weil wir nun mal jeden Tag essen. Und so bin ich an das Thema rangekommen und habe dann damals auch schon zum Thema Nachhaltigkeit in der konventionellen Tierhaltung am Beispiel der deutschen Schweinemast promoviert. Das Schwein ist mein Lieblingstier, by the way. Ich liebe Schweine, die sind wirklich klug und ja, Schweine sind irgendwie herrlich. Und das heißt, als man mir angeboten hat, diese Rolle anzutreten, habe ich das sehr gerne gemacht, weil deine ersten zwei Fragen deuten ja eine dieser Kernproblematiken schon sehr deutlich an. Also wir haben mit der ganzen Landwirtschaft, insbesondere auch mit der Tierhaltung, vielleicht durchaus ein Imageproblem. Dem sind wir uns auch bewusst. Dafür gibt's in mancherlei Hinsicht auch sehr gute Gründe. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, die Branche hat immer alles richtig gemacht. Wir haben sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch es verpasst, Entwicklungen zu kommunizieren in den letzten Jahren. Insgesamt ist es aber so, dass der Agrarbereich wahnsinnig innovativ ist. Landwirte, die ich treffe, nicht alle, natürlich nicht, ne? Ich bin jetzt nicht übermäßig naiv, aber viele haben wirklich richtig Bock auf Nachhaltigkeit, haben Lust, was zu verändern, ihre landwirtschaftlichen Betriebe in die nächste Generation zu bringen. Das heißt, ich erlebe hier eine total dynamische, eine zum Großteil sehr motivierte Branche, die auch echt viel geschafft hat. Also ich habe Umweltstudien gemacht. Wenn wir Zeit haben, können wir darüber gerne gleich noch kurz sprechen. Wir können rechnerisch belegen, wie viel nachhaltiger die Tierhaltung zum Beispiel geworden ist, wie viel weniger CO2 produziert wird, wenn wir ein Schnitzel zum Beispiel, ein Schweineschnitzel in dem Fall, uns angucken. Das heißt, ich bin begeistert von dieser Branche und ich mag die Herausforderung. Insofern habe ich diesen Job gerne angetreten und bin seit 2 Jahren auch sehr gerne hier dabei.
Okay, super. Also lange dabei, studiert, viel Vorerfahrung, dann zum nächsten Arbeitgeber. Wie war das? Bist du die erste Nachhaltigkeitsmanagerin bei Big Dutchman oder
hast ja das Thema und für nein? Dich? Genau, also ich hatte einen Vorgänger, der hier gewirkt hat für einen kürzeren Zeitraum und wir hatten schon seit längerem so eine Art Nachhaltigkeitsteam. Also ich habe hier Kollegen, die sind auch immer noch im ESG-Team und das ist total schön, wenn wir uns bei, ich weiß nicht mal, externen Dritten vorstellen oder wenn auch neue Kollegen dazukommen, dann sage ich immer so. Und das sind hier übrigens die 5 Kollegen der harte Kern, die waren schon vor mir da, die bearbeiten das schon länger als ich. Also will sagen, als ich hier vor ungefähr 2 Jahren angefangen habe, habe ich angefangen, dem Ganzen einen Rahmen zu geben und ein Stück weit, glaube ich, auch ein Gesicht zu geben. Aber die Kollegen arbeiten da schon seit mehreren Jahren unterschiedlich intensiv, also in manchen Themen sehr intensiv, in manchen Themen aber auch noch gar nicht dran. Also ich habe dem Ganzen einen Rahmen gegeben, aber die Themen waren schon länger da. Also es gibt ein ESG-Team, das gab es schon vor mir.
Okay, ja, habe ich so verstanden, es hat dann mit dir alles noch ein bisschen Fahrt aufgenommen oder wurde...
Genau, das war ja auch der Grund, warum man dann, denke ich, diese Stelle ausgeschrieben hat, damit eine Person auch die Zeit hat. Ne? Und wir sprechen ja vielleicht auch noch ein bisschen über das Thema Mittelstand. Ich persönlich bin ja der Meinung, dass gerade der deutsche Mittelstand eigentlich ein super Supporter ist für ESG-Themen. Man muss aber irgendwie eine Person haben, die auch Zeit hat, das zu tun. Ne? Also, dass man das einer Kollegin, einem Kollegen so, macht das mal eben nebenbei mit. Es geht bestimmt auch. Komfortabler ist das, wenn man dafür richtig viel Zeit hat. Also, wenn man eine Stelle dafür hat, die sich mit diesem Thema befassen kann.
Auf jeden Fall, das hast du vorhin mal gesagt, dass du die Branche an sich als sehr innovativ erlebst und sehr offen für dieses Thema. Und man braucht ja viele Mitstreiter, damit es überhaupt funktioniert. Sei es jetzt die gesamte Branche, die dafür offen sein muss, aber jetzt gehen wir mal kleiner. Die eigene Firma, in der man tätig ist, die muss ja auch mitmachen. Wie war denn das? Ich vermute mal, als du dann eingestiegen bist vor gut 2 Jahren, hat das Thema Nachhaltigkeit einen stärkeren Anstrich bekommen, war mehr im Fokus. Klar, sonst hätte man deine Stelle nicht geschaffen. Wie kam es denn intern im Unternehmen an? Also meine eigene Erfahrung ist, dass nicht jeder Juhu schreit, wenn wir jetzt eine Nachhaltigkeitsmanagerin, Nachhaltigkeitsmanager installieren in einem Unternehmen. Also, das wird ja schon sehr kritisch betrachtet. Wie war es bei
Ja.
dir? Haben sich alle gefreut, wenn du kamst?
Nee, alle nicht. Wir sind ja heute ehrlich, ne? Also,
Gut, wir brauchen keine Namen an der Stelle,
nee, auf gar keinen Fall.
ja.
Also, mir ist es genauso ergangen, wie du das beschrieben hast. Also, ich glaube, dass schon ein Teil der Kollegen echt froh war, dass jemand da ist, der das Thema angeht, der dann auch sprechfähig ist, der auch bei Anfragen, die man bekommt zu ESG-Themen, dann einfach in der Pflicht ist zu antworten. Also, das heißt, die Kollegen, die schon um die Anforderungen wussten, die sind, glaube ich, total dankbar und froh gewesen, dass jemand kommt und sich mit ESG-Themen befasst. Und dann haben wir immer die Kritiker, ne? Also ESG ist doch Quatsch, das brauchen wir nicht.
Kostet nur Geld,
Gen
Bürokratie, was soll der
ja, genau.
Quatsch? Die
Die haben
anderen
wir
machen es auch
natürlich.
nicht.
Ja, genau. Die haben wir natürlich auch. Und ich will jetzt nicht sagen, die Kritiker sind mir fast lieber, aber bei denen muss man sich natürlich so richtig beweisen, ne? Und wenn man die dann irgendwann doch auch auf seine Seite kriegt, das fühlt sich richtig gut an. Also will sagen, die Kritiker sind da, ganz klar. Und auch immer wieder so in Wellen, je nachdem, was sich politisch so tut, ne? Wir haben ja auch durch unsere neue Bundesregierung und auch durch neue Entwicklungen in Brüssel ein Stück weit den Wind aus den Segeln genommen bei einigen ESG-Regulatorien, was aus meiner Sicht eine sehr gute Sache ist. Manche Leute empfinden das aber auch als ein Zeichen von ESG brauchen wir jetzt nicht mehr. So ist es nicht. Also die Kritiker sind da. Mir sind die ganz lieb, weil wenn ich die kriege, dann habe ich das Gefühl, ich habe echt was geschafft. Und was aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig ist, und dann höre ich auch auf, die Führungsebene, die stand bislang eigentlich immer komplett hinter mir, in jedem Unternehmen. Und genauso ist das jetzt hier auch bei Big Dutchman. Nachhaltigkeit und ESG ist insbesondere auch ein Thema, das von oben kommt, weil wenn schon der Vorstand nicht dahinter steht, dann hat man es, also dann ist es eigentlich fast ein aussichtsloser Kampf, würde ich meinen. Und der Vorstand steht hinter diesem Thema. Und das ist ja das Wichtige.
Ich meine, also wenn man es mal ganz einfach runterbricht, bei Nachhaltigkeit geht es um Umweltschutz und Menschenrechte, was ja eigentlich, also mit sehr platt, ich weiß, es geht differenzierter, aber das sind ja zwei sehr anschlussfähige Themen. Also da ist ja keiner dagegen, so
Genau.
grundsätzlich.
Genau, auf jeden Fall.
Ist nur die, genau. Über den Mittelstand, genau. In Deutschland, die werden, oder in Europa wird gerade ein bisschen zurückgerollt. Die große Omnibus-Fraktion, die da stattfindet, ist, oder es wurde nie richtig ausgerollt, bevor es zurückgerollt wird. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig alles beschreiben soll, diese Gemengelage in den Regularien. Und wir tun ja immer so, als ob wir in Deutschland die einzigen wären, die sich mit Umweltschutz beschäftigen und überhaupt Verantwortung tragen würden in dieser Welt. Es ist ein Thema, das mich ein bisschen nervt, weil nee, wir sind nicht die Einzigen, die sich damit beschäftigen. Es gibt auch ganz andere Länder, die damit unterwegs sind. Und es gibt ja auch durchaus Länder, die weiter sind als wir in diesen Themen oder das anders angehen. Das wirst du als globale ESG-Managerin sicherlich ja alles viel intensiver wahrnehmen, als ich das immer nur so links und rechts lese.
Ja.
Wie ist das? Sind wir Deutschen die Einzigen, die das wollen? Das kann ja schon nicht stimmen, wenn es eine EU-Verordnung ist. Aber klär uns doch mal auf.
Ja, das ist eine meiner Lieblingsfragen, weil da triffst du auch wirklich so mit dem Finger direkt in die Wunde. Also wir neigen in Deutschland tatsächlich dazu, dieses Thema so zu kommunizieren, als würden wir uns in besonderem Maße geißeln, um nachhaltig zu werden, und alle anderen täten das nicht. Und das ist eine meiner interessantesten Learnings, die ich jetzt hier habe in meinen 2 Jahren Big Dutchman. Dem ist ganz klar nicht so. Also wir haben europäische Nachbarn, die strenger und weiter sind bei Nachhaltigkeitsthemen als wir. Wenn man jetzt mal auf die Niederlande blickt, was da im Agrarbereich passiert, finde ich persönlich nicht sehr gut, aber das hat einen Nachhaltigkeitshintergrund. Da werden ja Prämien an Landwirte gezahlt, damit sie die Tore zumachen. Wir haben in Frankreich ein ganz ausgefeiltes System der Nachhaltigkeitsberichterstattung, der Umweltbilanzierung für Produkte. Das ist dort Pflicht. In Frankreich werden Binnenflüge nicht mehr angeboten, wenn die Bahn schneller ist. Also so, das hat auch nicht nur was mit Agrar zu tun, sondern das ist flächendeckend. In Dänemark hat man mit den Landwirten gemeinsam eine CO2-Steuer auf tierische und pflanzliche Produkte eingeführt, die jetzt im nächsten Jahr, wenn mich nicht alles täuscht, kommt. Das sind die europäischen Nachbarn. Und dann, was einfach super spannend ist, global mal zu gucken. Ich habe jetzt keinen Überblick über alle Länder. Ich kann dir erzählen, dass wir in Südostasien ja auch eine Hauptniederlassung haben von Big Dutchman. Und die haben strengere ESG-Berichtspflichten als wir. Die sitzen in Malaysia. Und ich glaube, wir hätten jetzt beide, ich vermute, dass Malaysia jetzt ausgerechnet strengere ESG-Vorschriften hat als wir.
Die Berichtspflichten
sind dort strenger. Ja, genau. So, und das heißt, wir müssen diesen Irrglauben irgendwie verlieren. Wir müssen uns davon freimachen zu glauben, wir hätten so eine auferzwungene Vorreiterrolle. Wir müssen dahin kommen zu sagen, wie können wir denn Nachhaltigkeit zum Geschäftsmodell machen? Das ist nämlich das, was in Asien passiert. Also man hat in Asien, ich vermute, das ist eine Theorie meinerseits, weil ich weiß eigentlich gar nicht warum, aufgrund des höheren Leidensdrucks, ne? Also es ist ja schon so, dass in Südostasien teilweise die Luftqualität sehr schlecht ist, dass dort teilweise auch wirklich Flüsse durchaus verunreinigt sind, so wie wir das aus den 70er, 80er kennen, ne, von uns. Da hatten wir ja auch Themen mit Binnengewässern in Deutschland. Und das sind Themen, die man jetzt in Südostasien hat. Und deswegen steuert man gegen. Und sehr schnell, sehr dynamisch. Und man versucht, das Ganze eben auch wieder in Form eines Geschäftsmodells zu machen. Also man darf dort CO2-Zertifikate handeln, wenn man zum Beispiel jetzt mal auf unser Geschäftsmodell zurückkommt, nachweisen kann, dass man den Mist, der bei der Tierhaltung entsteht, vernünftig kompostiert und dann diesen kompostierten Dünger als organischen Dünger und eben nicht synthetischen Dünger, der sehr energieaufwendig in der Herstellung ist, wenn man den an die Landwirte vertreibt. Ja, und dann macht Nachhaltigkeit auch irgendwie mehr Spaß, ne? Also in Europa ersticken wir so ein bisschen in der Regulatorik, wohingegen man gerade in Südostasien versucht, das Thema wirtschaftlich, also durch ein Anreizsystem zu steuern. Das funktioniert gut. So, und selbst in China, da haben wir nach meinem Kenntnisstand keine Berichtspflichten, aber die chinesischen Unternehmen produzieren ja zum Großteil eben für den Weltmarkt. Und der Weltmarkt hat Anforderungen an China. Das heißt, auch in China sehen wir flächendeckend ISO-Zertifizierung, Umweltmanagementsysteme, Energiemanagementsysteme, Prozessmanagement. Also die chinesischen Unternehmen sind, wenn man ihnen diese Anforderungen stellt, sehr schnell dabei. Nordamerika, ne? Das wäre jetzt, das hatten wir eben schon mal ganz kurz. Wenn wir jetzt nach Nordamerika gucken, würde ich meinen, die sind doch deutlich hinter uns bei diesem Thema. Ich glaube, das darf man so sagen.
Ich glaube, gerade kann man vieles zu Nordamerika sagen, was wir
da
nie gedacht
hast du
hätten.
Wohl recht, ja, genau.
Ja, ein bisschen schmunzeln musste ich, weil was ich auch aus dem Mittelstand so miterlebe, klar war es schwierig, Berichtspflichten zu verkaufen. Also dieser Aufschlag, die ist dann nämlich hilft, den CSRD-Bericht zu erstellen. Ja, klar hat da keiner Bock drauf. Also man wird Unternehmer, weil man eigenständige Entscheidungen treffen will. Oder man ist es, weil man das tut. Und dann alles, was man aufgelegt bekommt, hat man erstmal ist man nicht so offen für. Das ist, glaube ich, auch so ein naturell Thema auf die Menschen, auf die es da trifft. Und der Bericht an sich macht ja auch die Welt nicht besser, soll ja eigentlich als Steuerungsinstrument dienen. Und was wir halt erlebt haben mit den Unternehmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben, war, die nicht nur den Bericht gesehen haben, sondern die für sich verstanden haben, hey, wir müssen mal schauen, wie wir halt in 5 oder 10 Jahren zukunftsfähig, enkelfähig sind, wettbewerbsfähig sind, weil die Welt wird sich ändern, unabhängig von der Berichtspflicht. Wird sich das Klima ein bisschen verändern, die Lieferketten werden komplexer und schwieriger, können anders beherrscht werden und nicht jedes Produkt ist in 5 Jahren noch gefragt, aber kann so produziert werden. Das sind da wichtige strategische Fragestellungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, um weiter am Markt dran zu bleiben. Und das ist ein Punkt, den hast du ja auch angesprochen, der ging mir in der ganzen ESG-Debatte echt zu sehr verloren.
Ja.
Aus dem ganzen Gejammer, ich muss einen Bericht machen, oh, da sind tausende von Kennzahlen. Ja, du musst aber nicht jede Kennzahl machen. Aber ja, es sind viele, aber es sind nicht tausend. Aber naja, sind wir schon wieder im Klein-Klein drin. Von daher fiel das für mich auch sehr auf fruchtbaren Boden, als ich die da gehört habe, zu reden, hey, wir Deutschland, Haltung, nicht immer nur zögern, machen, da ist was dran.
Genau. Vielleicht darf ich da ja nochmal eingrätschen. Also auch in meinem Job, ne, das Thema Berichterstattung ist der Teil, der mir am wenigsten Spaß macht. Sag ich ganz offen. Das ist Berichterstattung. Ne? Also das ist relativ zäh, muss gemacht werden. Das, was wirklich Spaß macht, wenn man als ESG-Manager arbeitet, sind die Projekte, mit denen man einen echten Mehrwert für ESG, also für Nachhaltigkeit, aber auch fürs Unternehmen schafft. Also wo Nachhaltigkeit zum Verkaufsmodell wird, da, wo es wirklich Spaß macht.
Okay, um es mal wirklich konkreter zu machen, ne? Kannst du ein bisschen durchblicken lassen, wo das für Big Dutchman richtig erfolgreich war? Also wo seid ihr jetzt vielleicht erfolgreicher als der Wettbewerb oder wo sind euch Sachen gelungen, Deals zu platzieren, zu gewinnen, was sonst nicht möglich war?
Ja, also wir sind da noch auf dem Weg. Das muss ich vielleicht vorwegnehmen. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel ein, wie ich finde, super spannendes Thema. Das ist das Thema der nennen wir das mal einfach Nährstoffverwertung. Also wenn man Tiere hält, ne, entsteht ja auch Mist oder Gülle, je nachdem, auf welche Tierart man jetzt schaut, ob es also Geflügel oder ein Schwein ist. Und auch mit diesem Produkt muss ja hinterher was passieren. Und wir haben den sogenannten Compotower, das ist eine Kompostierungsanlage. Und diese Technik, ne, die ist ja einfach uralt. Also kompostieren, das haben wir Menschen immer schon gemacht. Wir wissen, dass wenn man ganz viel Biomüll so übereinander schichtet, ich weiß es noch früher, als ich ein Kind war, wir hatten so einen viereckigen aus Holz, so ein Containerding, und da haben wir immer den ganzen Kompost rein und dann, also den ganzen Bioabfall rein, und dann wird das Kompost. Und dann weiß man, cool, Kompost, den kann man total gut gebrauchen, weil das ist guter Dünger. Den kann man dann im Garten einsetzen oder wo auch immer. Mhm. Und das Gleiche können wir natürlich auch im größeren Stil mit der Tierhaltung machen. Und das Spannende ist, wenn man eben den Mist, der bei der Geflügelhaltung anfällt, kompostiert, dann ist der hinterher, mir fehlt jetzt gerade ein kluger Begriff dafür, also die ganzen Keime, die eben eventuell aus dem Stall kamen, die sind dann hinterher alle weg. Also das ist dann ein organischen Dünger, den man ohne große Bedenken der Verschleppung von irgendwelchen Themen aus dem Stall dann auch ausbringen kann auf dem Acker. Das heißt, die älteste Technik, die man sich vorstellen kann, oder das älteste Verfahren, ich bin mir sicher, Kompostierung gab es schon vor Tausenden von Jahren, können wir heutzutage nutzen, um auch bei der modernen Tierhaltung uns dem Thema dessen, was hinterher auch bei der Tierhaltung anfällt, eben Mist, um dem Herr zu werden. Das ist ein, wie ich finde, sehr spannendes Projekt. Dann haben wir die sogenannte Schweinetoilette erfunden.
Okay.
Ich hatte ja, glaube ich, schon mal gesagt, Schweine sind so meine Lieblingstiere. Schweine sind nämlich total klug. Und das heißt, man kann Schweinen beibringen im Stall, wo ist wo ist der Fressbereich, wo ist der Liegebereich, also wo kann ich mich ausruhen und wo gehe ich vielleicht hin, wenn gekotet oder uriniert wird. Und dann kann man im Prinzip den flüssigen und den festen Bestandteil dessen, was ein Schwein von sich gibt, direkt trennen. Mhm. Und das verbessert die Luft im Stall erheblich. Es verbessert die Gesamtemissionen, die bei der Tierhaltung entstehen, erheblich. Die Gülle hat dann einen geringeren Anteil von Flüssigkeit. Das heißt, sie lässt sich besser auch transportieren. Das ist eine Schweinetoilette und das ist eine echt feine Sache, um ehrlich zu sein. Hat mehrere Benefits, wenn man sich das aus einem Nachhaltigkeitshintergrund anguckt. So, und dergleichen haben wir mehrere Projekte. Also Kompostierung und Schweinetoilette finde ich zwei sehr spannende Beiträge. Ich habe auch schon mal referiert zum Thema Kreislaufwirtschaft. Also wir holen inzwischen auch Produkte bei unseren Kunden wieder ab, wenn sie ihre Nutzungsphase quasi vollendet haben. Kotbänder zum Beispiel, und dann werden die gereinigt, werden aufgeschreddert und können bei der Kunststoffproduktion wieder eingesetzt werden. Richtig okay. Coole Projekte, die wir in der Vergangenheit vielleicht noch nicht hatten.
Spannend. Also das klingt da, das ist eine Menge richtig tolle Ideen. Also aber ich glaube, das ist oft in der Nachhaltigkeit so. Das klingt so wie, wenn man es dann hört, klingt so, ja klar, macht man das so wie denn sonst. Also das klingt jetzt nicht nach Raketenwissenschaft. Ich möchte nichts herunterwürdigen, aber ja klar, ja. Macht Sinn. So, ne? Kann man tun.
Und das ist auch eine der Kernbotschaften, die ich manchmal gebe. Nachhaltigkeit muss nicht immer Rocket Science sein, sondern im Agrarbereich würden wir das gute landwirtschaftliche Praxis nennen. Das, was man macht, eben möglichst gut machen.
Damit kannst du ja jeden Bauern gewinnen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Bedienen wir Klischees und Stereotype, genauso wie zu Beginn der Folge.
Ja.
Okay. Mein Knoten im Hirn, wie Stalleinrichtungen nachhaltig sein können oder ob die überhaupt nachhaltig sind, also den hast du auf jeden Fall kräftig entwirrt. Viel klareres Bild bekommen, was das alles angeht. Ja, war auch schön, dass du mal so offen und frei über Big Dutchman gesprochen hast, was ihr alles so dann so macht und wo ihr so dran seid. Ich glaube, also ich zumindest habe mich nicht so richtig intensiv mit Stalleinrichtung beschäftigt in meinem Leben bislang. Ich kenne das Endprodukt im Supermarkt, vielleicht ein bisschen ignorant, das Ganze sozusagen, aber ja, ist ein bisschen die Realität. Also vielen Dank dafür. Und bevor wir komplett zum Ende kommen, gibt's was du all den Mittelständlern, die uns gerade zuhören, so mal mitgeben möchtest? Wie kommt man in die Nachhaltigkeit oder wie sollte man das Thema angehen?
Ja, gerne. Und das klingt vielleicht ja ein bisschen zu simpel, wenn ich das sage, die ich mich schon relativ lange mit dem Thema befasse. Aber ein Tipp wäre, lasst euch nicht abschrecken vor Berichtspflichten. Das ist am Ende nur ein Bericht. Habt den Mut, das Thema unternehmerisch anzugehen. Also versucht, Nachhaltigkeit als Geschäftsmodell zu betrachten und nicht nur als Berichtspflicht. Weil ich kann da nicht mal widersprechen, die reine Berichtspflicht ist nicht sehr motivierend. Das, was wirklich Spaß macht, ist, wenn man sich Gedanken macht, wie kann es Teil des Geschäftsmodells werden, damit man eben enkelfähig ist.
Sehr schön. Enkelfähig haben wir auf jeden Fall alle Familienunternehmen jetzt erreicht.
Ja.
Vielen Dank für dieses Schlusswort. Amina.
Gerne.
Danke, dass du da warst.
Ja, gerne, gerne. Hat Spaß gemacht.
Super. Wir hören uns hoffentlich bald mal wieder.
Nach dem Gespräch mit Alina hat sich bei mir der ein oder andere Knoten kräftig gelöst und ich habe verstanden, wie man Dinge nachhaltig angehen kann und wie eine Branche davon profitiert und war auch sehr dankbar für diese Einblicke. Erst recht, wie das andere in der Welt machen, sind ja nicht immer wir Deutschen, die alles erfunden haben, leider. Und wir haben auch nicht in der Nachhaltigkeit und im Umweltschutz die Nase vorn. Das sind tatsächlich, ist ja nun mal leider Fakt, andere Länder uns weiter voraus. Spannend fand ich auch die Unterscheidung der Fragestellung. Es geht ja nun jetzt hier nicht darum, ob es ethisch, moralisch sinnvoll oder verwerflich ist, Fleisch zu essen oder nicht, weil die Entscheidung wurde getroffen in dem Augenblick, wo uns klar ist, dass wir eine Landwirtschaft, eine industrielle Tierhaltung brauchen, um Fleisch und Bedarf oder überhaupt den Lebensmittelbedarf zu decken. Das ist eine ganz andere Diskussion, die hier geführt wird. Wenn wir uns aber dafür entscheiden, Fleisch, Tierprodukte zu essen, zu uns zu nehmen, ja, dann kann man den Weg auch gerne nachhaltig gestalten. Das heißt, das ist eine wichtige Abstraktion in der Frage, die mir nochmal so richtig bewusst geworden ist. Und ich möchte jetzt hier gar niemanden dazu bekehren, Vegetarier zu werden, Gott bewahre. Aber was ich sehr wichtig finde, ich glaube, das haben wir ist auch durchgekommen, der bewusste Umgang mit Nahrungsmitteln im Allgemeinen. Das heißt, die Karotte oder auch das Schnitzel, das vielleicht, weil es nicht mehr so schön aussieht, im Mülleimer landet oder dann doch nicht gegessen wird, weil es zu viel da gekauft wird. Ich glaube, da ist ein großer Hebel dran, aber jetzt kommen wir schon wieder leicht moralisch um die Ecke. Dennoch, finde ich, ist es eine große Wertschätzung, der bewusste Umgang mit Lebensmitteln gegenüber den Pflanzen, den Tieren, die wir da halten, anbauen, züchten, aber auch der ganzen Menschen in dieser Wertschöpfungskette, die den Anbau machen, die die Haltung machen, die die Schlachtung machen, die es verkaufen, die es verpacken und die es zubereiten. Ich finde, da könnte man mal kräftig ansetzen. Vielleicht eine Idee für eine der nächsten Folgen. Schauen wir mal, wo es hingeht. Aber ihr seid ja hoffentlich dabei. Bis dahin, alles Gute.